Kapitel 27 Erweckungen der Neuzeit. Wo jemals das Wort Gottes gewissenhaft gepredigt wurde, zeigten sich Früchte, die seinen göttlichen Ursprung bezeugten. Der Geist Gottes begleitete die Botschaft seiner Diener und das Wort wirkte mächtig. Sünder fühlten ihr Gewissen ergriffen. Das Licht, welches alle Menschen erleuchtet, die in diese Welt kommen, erhellte das Innerste ihrer Seelen und die verborgenen Dinge der Finsternis wurden offenbar. Sie zeigten sich von der Sünde, der Gerechtigkeit und dem kommenden Gericht überzeugt. Ihre Gemüter und Herzen waren davon ergriffen. Sie hatten einen Begriff von der Gerechtigkeit des Herrn und erschraken bei dem Gedanken, in ihrer Schuld und Unreinigkeit vor dem Herzenskündiger zu erscheinen. In der Angst ihrer Seele riefen sie aus, »Wer wird mich erlösen von diesem Leibe des Todes?« Als das Kreuz auf Golgatha mit seinem unermesslichen Opfer für die Sünden der Menschheit offenbart wurde, sahen sie, dass nichts anderes als die Verdienste Christi genügen könnten, ihre Übertretungen zu sühnen. Nur sie allein konnten den Menschen wieder mit Gott versöhnen. Im Glauben und in Demut nahmen sie das Lamm Gottes an, das der Welt Sünde trägt. Durch Jesu Blut hatten sie Vergebung ihrer Sünden erlangt. Diese Seelen brachten rechtschaffene Früchte der Buße. Sie glaubten, ließen sich taufen und standen auf zu einem neuen Leben, zu neuen Kreaturen in Jesus Christus, nicht etwa, um nach ihren früheren Lüsten zu wandeln, sondern um durch den Glauben an den Sohn Gottes seinen Fußspuren zu folgen, seinen Charakter wiederzustrahlen und sich zu reinigen, gleich wie er rein ist. Was sie einst gehasst hatten, liebten sie nun, und was ihnen einst angenehm war, verabscheuten sie jetzt. Die Hochmütigen und Rechthaberischen wurden demütig und sanftmütig, die Eitlen und Anmaßenden bescheiden und zurückhaltend, die Lästerer ehrfurchtsvoll, die Säufer nüchtern und die Lasterhaften tugendhaft. Die eitlen Moden der Welt wurden abgelegt. Christen suchten nicht den äußerlichen Schmuck wie Haarflechten, goldene Ketten oder prächtige Kleider. Ihre Zierde war der verborgene Mensch des Herzens im unvergänglichen Schmuck des sanften und stillen Geistes. Das ist köstlich vor Gott. 1. Petrus 3, Verse 3 und 4. Erweckungen führten zu gründlicher Selbstprüfung und Demut. Sie waren durch feierliche, ernste Aufrufe an die Sünder und inniges Erbarmen mit denen, die durch Christi Blut erkauft worden waren, gekennzeichnet. Männer und Frauen beteten und rangen mit Gott um die Errettung von Seelen. Die Früchte solcher Erweckungen waren Menschen, die nicht zurückschreckten vor Selbstverleugnung und Opfer, sondern sich freuten, würdig erfunden zu sein, um Christi willen Schmach und Anfechtungen zu erleiden. Man nahm eine Wandlung im Leben derer wahr, die den Namen Jesu bekannt hatten. Ihr Einfluss belebte die Gemeinde. Sie sammelten mit Christus und säten auf den Geist, um das ewige Leben zu ernten. Man konnte von ihnen sagen, dass ihr betrübt seid worden zur Reue, denn die Traurigkeit nach Gottes Willen wirkt zur Seligkeit eine Reue, die niemanden reut. Die Traurigkeit der Welt aber wirkt den Tod. Siehe, eben dies, dass ihr betrübt worden seid nach Gottes Willen, welchen Fleiß hat das in euch gewirkt, dazu Verantwortung, Unwillen, Furcht, Verlangen, Eifer, Bestrafung. Ihr habt in allen Stücken bewiesen, dass ihr rein seid in dieser Sache. 2. Korinther 7, Verse 9 bis 11. So wirkt der Geist Gottes. Der Beweis wahrer Reue ist eine Erneuerung unseres Wesens. Wenn der Sünder sein Gelübde erfüllt, zurückgibt, was er geraubt hat, seine Sünden bekennt und Gott und seine Mitmenschen liebt, dann darf er versichert sein, dass er Frieden mit Gott gefunden hat. Derart waren die Wirkungen, die in früheren Jahren den Zeiten religiöser Erweckung folgten. Indem man nach ihren Früchten urteilte, erkannte man, dass der Herr sie in der Errettung von Seelen und der Erhebung der Menschheit segnete. Viele Erweckungen der Neuzeit zeigen jedoch einen bedeutenden Unterschied zu den Bekundungen der göttlichen Gnade, die in früheren Zeiten das Wirken der Diener Gottes begleiteten. Wohl wird ein weit verbreiteter Eindruck hervorgerufen. Viele geben vor, bekehrt zu sein, und ein großer Zuwachs bekundet sich in den Kirchen. Dennoch sind die Ereignisse nicht so, um die Annahme rechtfertigen zu können, dass ein entsprechendes Zunehmen des wirklichen geistlichen Lebens stattgefunden habe. Das eine kurze Zeit auflodernde Licht erlischt bald wieder und hinterlässt dichtere Finsternis als zuvor. Volkstümliche Erweckungen werden nur zu oft dadurch bewirkt, dass man sich an die Einbildungskraft wendet, die Gefühle anregt und die Liebe zu etwas Neuem und Aufregendem befriedigt. Die auf solche Weise gewonnenen Bekehrten haben nur wenig Verlangen nach biblischen Wahrheiten und kaum Interesse an dem Zeugnis der Propheten und Apostel. Es sei denn, dass ein Gottesdienst aufsehenerregenden Charakter trägt, sonst hat er nichts Anziehendes für sie. Eine Botschaft, die sich an den nüchternen Verstand richtet, findet keinen Anklang. Die einfachen Warnungen des Wortes Gottes, die direkt auf ihr ewiges Wohl Bezug nehmen, bleiben unbeachtet. Jeder wahrhaft bekehrten Seele werden die Beziehungen zu Gott und zu den Dingen der Ewigkeit die große Lebensfrage sein. Doch wo findet sich in den gegenwärtigen volkstümlichen Kirchen der Geist der Hingabe an Gott? Die Bekehrten entsagen weder ihrem Hochmut noch ihrer Weltliebe. Sie sind jetzt nicht bereitwilliger, sich selbst zu verleugnen, ihr Kreuz auf sich zu nehmen und dem sanftmütigen und demütigen Jesus nachzufolgen als vor ihrer Bekehrung. Die Religion ist den Ungläubigen und Zweiflern zum Hohn geworden, weil so viele, die ihren Namen tragen, mit ihren Grundsätzen nicht bekannt sind. Die Kraft der Gottseligkeit ist fast aus den Kirchen gewichen. Ausflüge, Schauspiele, Basare, elegante Wohnungen und persönlicher Aufwand haben die Gedanken an Gott verbannt. Hab und Gut sowie weltliche Beschäftigungen nehmen die Gedanken in Anspruch und Dinge von ewigem Wert werden kaum vorübergehend beachtet. So sehr aber auch Glaube und Frömmigkeit schwinden, so gibt es doch noch wahre Nachfolger Christi in diesen Kirchen. Ehe Gott zum letzten Mal die Welt mit seinen Gerichten heimsucht, wird unter seinem Volk eine Erweckung zur ursprünglichen Gottseligkeit stattfinden, wie sie seit dem apostolischen Zeitalter nicht gesehen wurde. Der Geist und die Kraft Gottes werden über seine Kinder ausgegossen werden. Zu der Zeit werden sich viele von den Kirchen trennen, in denen die Liebe zur Welt anstelle der Liebe zu Gott und seinem Wort getreten ist. Viele, sowohl Prediger als auch Laien, werden mit Freuden jene großen Wahrheiten annehmen, die Gott zu dieser Zeit hat verkündigen lassen, um ein Volk auf das zweite Kommen des Herrn vorzubereiten. Der Seelenfeind möchte dieses Werk gern verhindern und wird, ehe die Zeit dieser Bewegung anbricht, versuchen, es zu verfälschen. In jenen Kirchen, die er unter seine betrügerische Macht bringen kann, wird er den Anschein erwecken, als ob der besondere Segen Gottes auf sie ausgegossen werde, weil sie hier, wie man meint, ein tiefes religiöses Erwachen bekundet. Scharen werden jubeln, dass Gott auf wunderbare Weise für sie wirke, während doch das Werk das Wirken eines anderen Geistes ist. Unter einem religiösen Gewand wird Satan versuchen, seinen Einfluss über die ganze christliche Welt auszubreiten. Bei vielen Erweckungen, die sich während der letzten 50 Jahre zugetragen haben, waren mehr oder weniger die gleichen Einflüsse am Wirken, die sich in den ausgedehnteren Bewegungen der Zukunft zeigen werden. Es herrscht schon jetzt eine Gefühlserregung, eine Vermischung des Wahren mit dem Falschen, die trefflich dazu angetan ist, irre zu führen. Doch braucht sich niemand täuschen zu lassen. Im Licht des Wortes Gottes wird es nicht schwer sein, das Wesen dieser Bewegung festzustellen, wo man das Zeugnis der Bibel vernachlässigt, indem man sich von jenen deutlichen, die Seele prüfenden Wahrheiten abwendet, die Selbstverleugnung und Entsagung von der Welt erfordern, da dürfen wir versichert sein, dass Gottes Segen nicht ausgeteilt wird, nach der Regel, die Christus selbst gegeben hat. An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Matthäus 7, Vers 16. Wird es offenbar, dass diese Bewegungen nicht das Werk des Geistes Gottes sind. In den Wahrheiten seines Wortes hat Gott den Menschen eine Offenbarung seiner selbst geschenkt, und allen, die sie annehmen, sind sie ein Schild gegen die Täuschungen Satans. Die Vernachlässigung dieser Wahrheiten haben den Übeln, die sich jetzt in der religiösen Welt so weit verbreiten, die Tore geöffnet. Das Wesen und die Wichtigkeit des Gesetzes Gottes hat man in großem Maße aus den Augen verloren, da man den Charakter, die Wichtigkeit und die Verbindlichkeit des göttlichen Gesetzes verkannte, ist man auch bezüglich der Bekehrung und Heiligung irregegangen und hat dadurch den Maßstab der Frömmigkeit in den Kirchen herabgedrückt. Hier liegt das Geheimnis, weshalb den Erweckungen unserer Zeit der Geist und die Kraft Gottes fehlen. Es gibt in den verschiedenen religiösen Gemeinschaften Männer, die sich durch ihre Frömmigkeit auszeichnen und diese Tatsache anerkennen und beklagen. Professor Edward Park sagt bezüglich der landläufigen religiösen Gefahren Amerikas treffend: Eine Quelle der Gefahr ist die Vernachlässigung der Kanzel, das göttliche Gesetz einzuschärfen. In früheren Tagen war die Kanzel ein Widerhall der Stimme des Gewissens. Unsere glänzendsten Prediger verliehen ihren Predigten eine wunderbare Majestät dadurch, dass sie dem Beispiel des Meisters folgten und das Gesetz, seine Gebote und seine Drohungen hervorhoben. Sie wiederholten die beiden großen Grundsätze, dass das Gesetz ein Abbild der göttlichen Vollkommenheit ist und dass ein Mensch, der das Gesetz nicht liebt, auch das Evangelium nicht liebt. Denn das Gesetz sowie das Evangelium sind ein Spiegel, der den wahren Charakter Gottes widerspiegelt. Diese Gefahr führt zu einer anderen, nämlich das Übel der Sünde, ihre Ausdehnung und Strafwürdigkeit zu unterschätzen. Wie das Gesetz Recht ist, ist der Ungehorsam Unrecht. Verwandt mit den bereits erwähnten Gefahren ist die Gefahr, die Gerechtigkeit Gottes zu unterschätzen. Die Neigung des modernen Kanzelredners geht dahin, die göttliche Gerechtigkeit von der göttlichen Güte abzusondern und die Güte mehr zu einem Gefühl herabzuwürdigen, als zu einem Grundsatz zu erheben. Das neue theologische Prisma scheidet, was der Herr zusammengefügt hat. Ist das göttliche Gesetz etwas Gutes oder Böses? Es ist etwas Gutes. Dann ist auch die Gerechtigkeit gut, denn sie ist eine Willensneigung, das Gesetz auszuführen. Aus der Gewohnheit, die göttliche Gerechtigkeit und das göttliche Gesetz, die Ausdehnung und Strafbarkeit menschlichen Ungehorsams zu unterschätzen, verfällt der Mensch leicht in die Gewohnheit, die Gnade gering zu achten, die eine Sühne für die Sünde gebracht hat. Auf diese Weise verliert das Evangelium seinen Wert und seine Wichtigkeit in den Gemütern der Menschen, und bald sind sie bereit, in Wirklichkeit die Bibel selbst zu verwerfen. Viele Religionslehrer behaupten, dass Christus durch seinen Tod das Gesetz abgeschafft habe und die Menschen seien hinfort von seinen Anforderungen entbunden. Es gibt etliche, die es als ein schweres Joch hinstellen und im Gegensatz zu der Knechtschaft des Gesetzes die unter dem Evangelium zu genießende Freiheit hochhalten. Ganz anders jedoch betrachteten die Propheten und die Apostel das heilige Gesetz Gottes. David sagte: Und ich wandle fröhlich, denn ich suche deine Befehle. Psalm 119, Vers 45. Der Apostel Jakobus, der nach Christi Tod schrieb, verweist auf die 10 Gebote als das königliche Gesetz, das vollkommene Gesetz der Freiheit. Jakobus 2, Vers 8 und 1, 25. Der Schreiber der Offenbarung sprach mehr als ein halbes Jahrhundert nach der Kreuzigung einen Segen über diejenigen aus, die seine Gebote halten, auf dass sie Macht haben an dem Holz des Lebens und zu den Toren eingehen in die Stadt. Offenbarung 22, Vers 14. Die Behauptung, dass Christus durch seinen Tod das Gesetz seines Vaters abgeschafft habe, entbehrt jeder Grundlage. Hätte das Gesetz verändert oder beseitigt werden können, dann hätte Christus nicht zu sterben brauchen, um den Menschen von der Strafe der Sünde zu retten. Der Tod Christi, weit davon entfernt, das Gesetz abzuschaffen, beweist, dass es unveränderlich ist. Der Sohn Gottes ist gekommen, dass er sein Gesetz herrlich und groß mache. Jesaja 42, Vers 21. Er sagte: Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Bis Himmel und Erde vergehen, wird nicht vergehen der kleinste Buchstabe noch ein Tüpfelchen vom Gesetz, bis es alles geschehe. Matthäus 5, Verse 17 und 18. Und von sich selbst sagt er: Deinen Willen, mein Gott, tue ich gern, und dein Gesetz habe ich in meinem Herzen. Psalm 40, Vers 9. Das Gesetz Gottes ist schon von Natur aus unveränderlich. Es ist eine Offenbarung des Willens und des Charakters seines Urhebers. Gott ist die Liebe und sein Gesetz ist Liebe. Die beiden großen Grundsätze des Gesetzes sind Liebe zu Gott und zu den Menschen. So ist nun die Liebe des Gesetzes Erfüllung. Römer 13, Vers 10. Der Charakter Gottes ist Gerechtigkeit und Wahrheit. Derart ist auch die Beschaffenheit seines Gesetzes. Der Psalmist sagt: Dein Gesetz ist Wahrheit, alle deine Gebote sind gerecht. Psalm 119, Verse 142 und 172. Und der Apostel Paulus erklärt: So ist das Gesetz heilig und das Gebot ist heilig, gerecht und gut. Römer 7, Vers 12. Solch ein Gesetz, das ein Ausdruck des Geistes und des Willens Gottes ist, muss ebenso beständig sein wie sein Urheber. Es ist das Werk der Bekehrung und der Heiligung, die Menschen dadurch mit Gott zu versöhnen, dass sie in Übereinstimmung mit den Grundsätzen seines Gesetzes gebracht werden. Im Anfang wurde der Mensch nach dem Ebenbild Gottes geschaffen. Er stand in vollkommener Übereinstimmung mit der Natur und dem Gesetz Gottes. Die Grundsätze der Gerechtigkeit waren ihm ins Herz geschrieben. Doch die Sünde entfremdete ihn von seinem Schöpfer. Das göttliche Ebenbild spiegelte sich nicht länger in ihm wider. Sein Herz stand den Grundsätzen des Gesetzes Gottes feindlich gegenüber. Denn fleischlich gesinnt sein ist Feindschaft gegen Gott, weil das Fleisch dem Gesetz Gottes nicht untertan ist, denn es vermag's auch nicht. Römer 8, Vers 7. Doch also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit der Mensch mit Gott versöhnt werden könne. Durch die Verdienste Christi kann er in Übereinstimmung mit seinem Schöpfer gebracht werden. Sein Herz muss durch die göttliche Gnade erneuert werden. Er muss ein neues Leben von oben empfangen. Diese Umwandlung ist die Wiedergeburt, ohne die, wie Jesus sagt, niemand das Reich Gottes sehen kann. Der erste Schritt in der Versöhnung mit Gott ist die Überzeugung von der Sünde. Die Sünde besteht in der Übertretung des Gesetzes. Denn durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. 1. Johannes 3, Vers 4 und Römer 3, Vers 20. Um seine Schuld zu erkennen, muss der Sünder seinen Charakter nach Gottes großen Maßstab der Gerechtigkeit prüfen. Das Gesetz ist ein Spiegel, der die Vollkommenheit eines gerechten Charakters zeigt und den Menschen befähigt, seine Fehler einzusehen. Das Gesetz offenbart dem Menschen seine Sünde, aber es sieht keinen Heilsweg vor. Während es dem gehorsamen Leben verheißt, erklärt es, dass der Tod das Los des Übertreters ist. Das Evangelium Christi allein vermag ihn von der Verdammnis oder von der Befleckung der Sünde zu befreien. Er muss Buße tun vor Gott, dessen Gesetz er übertreten hat, und an Christus, sein Sühnopfer, glauben. Dadurch erhält er Vergebung seiner Sünden und wird Teilhaber der göttlichen Natur. Er ist ein Kind Gottes und hat den Geist der Kindschaft empfangen, durch welchen er ruft: Abba, lieber Vater. Steht es ihm nun frei, Gottes Gesetz zu übertreten? Paulus fragt: Wie? Heben wir denn das Gesetz auf durch den Glauben? Das sei ferne, sondern wir richten das Gesetz auf. Wie sollten wir in der Sünde leben wollen, der wir doch gestorben sind? Und Johannes erklärt: Denn das ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten, und seine Gebote sind nicht schwer. Römer 3, Vers 31, 6, Vers 2 und 1. Johannes 5, Vers 3. Bei der Wiedergeburt wird das Herz in Übereinstimmung mit Gott, in Einklang mit seinem Gesetz gebracht. Hat diese gewaltige Umgestaltung im Sünder stattgefunden, so ist er vom Tode zum Leben, von der Sünde zur Heiligkeit, von der Übertretung und Empörung zum Gehorsam und zur Treue übergegangen. Das alte Leben der Entfremdung von Gott hat aufgehört. Das neue Leben der Versöhnung, des Glaubens und der Liebe hat angefangen. Dann wird die Gerechtigkeit vom Gesetz gefordert, in uns erfüllt, die wir nun nicht nach dem Fleische leben, sondern nach dem Geist. Römer 8, Vers 4. Dann wird die Sprache der Seele sein: Wie habe ich dein Gesetz so lieb? Täglich rede ich davon. Psalm 119, Vers 97. Denn durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Römer 3, Vers 20. Ohne das Gesetz hat der Mensch keinen richtigen Begriff von der Reinheit und Heiligkeit Gottes oder von seiner eigenen Schuld und Unreinheit. Er hat keine wirkliche Überzeugung von der Sünde und fühlt kein Bedürfnis der Buße und Reue. Da er seinen verlorenen Zustand als Übertreter des Gesetzes Gottes nicht erkennt, ist er sich nicht bewusst, dass er des versöhnenden Blutes Christi bedarf. Die Hoffnung des Heils wird ohne eine gründliche Umgestaltung des Herzens oder Änderung des Wandels angenommen. Auf diese Weise gibt es viele oberflächliche Bekehrungen und ganze Scharen werden der Kirche zugefügt, die nie mit Christus vereint worden sind. Irrige Theorien der Heiligung, die ebenfalls der Vernachlässigung oder Verwerfung des göttlichen Gesetzes entspringen, nehmen in den heutigen religiösen Bewegungen einen hervorragenden Platz ein. Diese Ansichten sind sowohl falsch in der Lehre als auch gefährlich in ihrer praktischen Wirkung. Durch die Tatsache, dass sie eine so allgemeine Annahme finden, ist es doppelt notwendig, dass alle deutlich verstehen, was die Schrift über diesen Punkt lehrt. Wahre Heiligung ist eine biblische Lehre. Der Apostel Paulus erklärt in seinem Brief an die Gemeinde zu Thessalonich: Denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung. Und er betete: Ihr aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch. 1. Thessalonicher 4, Vers 3 und 5, Vers 23. Die Bibel lehrt deutlich, was Heiligung ist und wie sie erlangt werden kann. Der Heiland betete für seine Jünger: Heilige sie in der Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit. Johannes 17, Verse 17 und 19. Und Paulus lehrte, dass die Gläubigen durch den Heiligen Geist geheiligt werden sollen. Römer 15, Vers 16. Was ist denn das Werk des Heiligen Geistes? Jesus sagte seinen Jüngern: Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, kommen wird, wird er euch in alle Wahrheit leiten. Johannes 16, Vers 13. Auch der Psalmist sagte: Dein Gesetz ist Wahrheit. Durch das Wort und den Geist Gottes werden den Menschen die großen, in dem Gesetz Gottes verkörperten Grundsätze der Gerechtigkeit erschlossen. Und da das Gesetz Gottes, heilig, recht und gut, eine Abbild der göttlichen Vollkommenheit ist, so folgt daraus, dass ein im Gehorsam gegen jenes Gesetz entwickelter Charakter auch heilig sein wird. Christus ist ein vollkommenes Beispiel eines solchen Charakters. Er sagt: Wie ich meines Vaters Gebote halte, ich tue allezeit, was ihm gefällt. Johannes 15, Vers 10 und 8, 29. Die Nachfolger Christi sollen ihm gleich werden, sollen durch Gottes Gnade Charaktere entwickeln, die mit den Grundsätzen seines heiligen Gesetzes übereinstimmen. Dies ist biblische Heiligung. Dies Werk kann nur durch den Glauben an Christus, durch die Macht des innewohnenden Geistes Gottes verrichtet werden. Paulus ermahnt die Gläubigen: Schaffet, dass ihr selig werdet mit Furcht und Zittern, denn Gott ist's, der in euch wirkt beides, das Wollen und das Vollbringen nach seinem Wohlgefallen. Philipper 2, Vers 12 und 13. Der Christ wird den Reiz der Sünde fühlen, aber er wird sie beständig bekämpfen. Hier ist die Hilfe Christi vonnöten. Menschliche Schwäche verbindet sich mit der göttlichen Kraft und der Glaube ruft aus: Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. 1. Korinther 15, Vers 57. Die Heilige Schrift zeigt deutlich, dass die Heiligung ein fortschreitendes Werk ist. Wenn der Sünder in der Bekehrung durch das Blut der Versöhnung Frieden mit Gott findet, so hat das christliche Leben eben erst begonnen. Jetzt muss er zur Vollkommenheit fahren, heranwachsen zum vollendeten Mann, zum vollen Maß der Fülle Christi. Der Apostel Paulus schreibt: Eins aber sage ich, ich vergesse, was da hinten ist, und strecke mich aus nach dem, was da vorne ist, und jage nach dem vorgestreckten Ziel, dem Siegespreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Philipper 3, Verse 13 und 14. Und Petrus zeigt uns die Schritte, die zur Erlangung der biblischen Heiligung erforderlich sind. So wendet alle Mühe daran und erweist in eurem Glauben Tugend und in der Tugend Erkenntnis und in der Erkenntnis Mäßigkeit und in der Mäßigkeit Geduld und in der Geduld Frömmigkeit und in der Frömmigkeit brüderliche Liebe und in der brüderlichen Liebe die Liebe zu allen Menschen. Denn wo ihr solches tut, werdet ihr nicht straucheln. 2. Petrus 1, Verse 5 bis 10. Wer die biblische Heiligung an sich erfahren hat, wird einen demütigen Geist bekunden. Gleich wie Mose hat er die ehrfurchtgebietende Majestät der Heiligkeit erblickt und seine eigene Unwürdigkeit im Gegensatz zu der Reinheit und der erhabenen Vollkommenheit des Ewigen gesehen. Der Prophet Daniel war ein Beispiel wahrer Heiligung. Sein langes Leben war mit edlem Dienst für seinen Meister angefüllt. Der Bote vom Himmel nannte ihn: Du von Gott Geliebter, Daniel 10, Vers 11. Anstatt jedoch zu behaupten, er sei rein und heilig, rechnete dieser geehrte Prophet sich selbst zu dem wahrhaft sündigen Israel, als er vor Gott Fürbitte für sein Volk einlegte. Wir liegen vor dir mit unserem Gebet und vertrauen nicht auf unsere Gerechtigkeit, sondern auf deine große Barmherzigkeit. Wir haben gesündigt, wir sind gottlos gewesen, als ich noch so redete und betete und meine und meines Volkes Israels Sünde bekannte. Und als ihm bei einem späteren Anlass der Sohn Gottes erschien, ihn zu belehren, erklärte er: Ich war sehr entstellt und hatte keine Kraft mehr. Daniel 9, Vers 18, 15, 20 und Kapitel 10, Vers 8. Als Hiob die Stimme des Herrn aus dem Wetter hörte, rief er aus: Darum spreche ich mich schuldig und tue Buße in Staub und Asche. Hiob 42, Vers 6. Als Jesaja die Herrlichkeit Gottes sah und die Cherubim rufen hörte: Heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth, rief er aus: Weh mir, ich vergehe. Jesaja 6, Verse 3 und 5. Nachdem Paulus in den dritten Himmel entrückt worden war und unaussprechliche Worte hörte, die kein Mensch sagen kann, sprach er von sich selbst als dem Allergeringsten unter allen Heiligen. 2. Korinther 12, Verse 2 bis 4 und Epheser 3, Vers 8. Der geliebte Johannes, der an Jesu Brust geruht und seine Herrlichkeit gesehen hatte, fiel wie tot zu den Füßen des Engels nieder. Offenbarung 22, Vers 8. Bei denen, die im Schatten des Kreuzes auf Golgatha wandeln, gibt es keine Selbsterhebung, keine prahlerische Behauptung, frei von Sünde zu sein. Sie sind sich bewusst, dass es ihre Sünde war, welche die Seelenqual verursachte, die dem Sohne Gottes das Herz brach, und dieser Gedanke wird zur Selbsterniedrigung führen. Die am innigsten mit Jesus verbunden sind, erkennen am deutlichsten die Schwächen und die Sündhaftigkeit der Menschheit, und ihre einzige Hoffnung stützt sich auf das Verdienst eines gekreuzigten und auferstandenen Heilandes. Die Heiligung, die jetzt in der Christenheit hervortritt, offenbart einen Geist der Selbsterhebung und eine Gleichgültigkeit gegen das Gesetz Gottes, die mit der Religion der Bibel nichts mehr gemein hat. Ihre Anhänger lehren, die Heiligung sei ein Werk des Augenblicks, durch das sie im Glauben allein vollkommene Heiligkeit erlangten. Glaube nur, sagen sie, und du wirst den Segen erhalten. Weitere Anstrengungen von Empfänger werden für unnötig angesehen. Zu gleicher Zeit aber leugnen sie die Gültigkeit des göttlichen Gesetzes und behaupten, sie seien von der Verpflichtung, die Gebote zu halten, befreit. Ist es aber möglich, dass Menschen heilig und in Übereinstimmung mit dem Willen und Charakter Gottes sein können, ohne in Einklang mit den Grundsätzen zu kommen, die ein Ausdruck der Natur und des Willen Gottes sind und die da tun, was ihm wohlgefällig ist? Das Verlangen nach einer bequemen Religion, die weder Anstrengung, Selbstverleugnung noch Trennung von den Torheiten der Welt erfordert, hat die Lehre vom Glauben, und zwar vom Glauben allein, zu einer volkstümlichen Lehre gemacht. Was sagt aber Gottes Wort? Der Apostel Jakobus sagt: Was hilft's, liebe Brüder, wenn jemand sagt, er habe Glauben und hat doch keine Werke? Kann denn der Glaube ihn selig machen? Willst du nun einsehen, du törichter Mensch, dass der Glaube ohne Werke nutzlos ist? Ist nicht Abraham, unser Vater, durch die Werke gerecht geworden, als er seinen Sohn Isaak auf dem Altar opferte? Da siehst du, dass der Glaube zusammengewirkt hat mit seinen Werken, und durch die Werke ist der Glaube vollkommen geworden. So seht ihr nun, dass der Mensch durch Werke gerecht wird, nicht durch Glauben allein. Jakobus 2, Verse 14 bis 24. Das Zeugnis des göttlichen Wortes ist wieder diese verstrickende Lehre vom Glauben ohne Werke. Die Gunst des Himmels zu beanspruchen, ohne den Bedingungen, unter welchen Barmherzigkeit gewährt wird, nachzukommen, ist nicht Glaube, sondern Vermessenheit. Denn der echte Glaube hat seinen Grund in den Verheißungen und Verordnungen der Heiligen Schrift. Niemand gebe sich dem Glauben hin, heilig werden zu können, während vorsätzlich eins der Gebote Gottes übertreten wird. Das Begehen einer bewussten Sünde bringt die überzeugende Stimme des Heiligen Geistes zum Schweigen und trennt die Seele von Gott. Sünde ist die Übertretung des Gesetzes. Und wer sündigt, das Gesetz übertritt, der hat ihn nicht gesehen noch erkannt. 1. Johannes 3, Vers 6. Obgleich Johannes in seinen Briefen so ausführlich von der Liebe spricht, zögert er dennoch nicht, den wahren Charakter jener zu enthüllen, die beanspruchen, geheiligt zu sein, während sie in Übertretung des göttlichen Gesetzes leben. Wie er sagt, ich kenne ihn und hält seine Gebote nicht, der ist ein Lügner und in dem ist keine Wahrheit. Wer aber sein Wort hält, in dem ist wahrlich die Liebe Gottes vollkommen. 1. Johannes 2, Verse 4 und 5. Hier ist der Prüfstein jedes Bekenntnisses. Wir können keinen Menschen als heilig ansehen, ohne ihn mit Gottes einzigen Maßstab für Heiligkeit im Himmel und auf Erden gemessen zu haben. Wenn Menschen die Wichtigkeit des Sittengesetzes nicht erkennen, wenn sie Gottes Gebote geringschätzen und leichtfertig behandeln, wenn sie eines der geringsten dieser Gebote übertreten und die Menschen allzu lehren, so werden sie vor dem Himmel als unwert erachtet und wir können wissen, dass ihre Ansprüche unbegründet sind. Die Behauptung, ohne Sünde zu sein, ist an und für sich schon ein Beweis, dass der, der solche Ansprüche erhebt, weit davon entfernt ist, heilig zu sein. Weil der Mensch keine echte Vorstellung von der unendlichen Reinheit und Heiligkeit Gottes oder von dem Zustand derer hat, die im Einklang mit seinem Charakter sein werden, weil er keine wahre Vorstellung von der Reinheit und der erhabenen Lieblichkeit Jesu noch von der Bosheit und dem Unheil der Sünde hat, darum sieht er sich selbst als heilig an. Je größer die Entfernung zwischen ihm und Christus, je unzulänglicher seine Begriffe von dem Charakter und den Anforderungen Gottes sind, umso gerechter wird er in seinen eigenen Augen erscheinen. Die in der Heiligen Schrift verordnete Heiligung schließt das ganze Wesen, Geist, Seele und Leib ein. Paulus betete für die Thessalonicher, dass der Gott des Friedens bewahre euren Geist samt Seele und Leib unversehrt und tadelig für die Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. 1. Thessalonicher 5, Vers 23. Ein andermal schrieb er an Gläubige: Ich ermahne euch nun, liebe Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist. Römer 12, Vers 1. Zur Zeit des alten Israel wurde jede Gott zum Opfer dargebrachte Gabe sorgfältig untersucht. Wurde irgendein Fehler an dem Opfertier gefunden, so wurde es abgewiesen. Denn Gott hatte befohlen, dass kein Fehl am Opfer sein sollte. So wird auch den Christen geboten, ihre Leiber als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist, hinzugeben. Dazu aber müssen alle ihre Kräfte in dem bestmöglichen Zustand erhalten werden. Jede Handlung, die die körperliche oder geistige Kraft schwächt, macht den Menschen für den Dienst seines Schöpfers untüchtig. Könnte Gott denn Wohlgefallen an etwas finden, das nicht unser Bestes ist? Christus sagte: Du sollst lieben Gott, deinen Herrn, von ganzem Herzen. Die Gott von ganzem Herzen lieben, werden ihm den besten Dienst ihres Lebens weihen wollen und beständig danach trachten, jedes Vermögen ihrer Persönlichkeit in Übereinstimmung mit den Gesetzen zu bringen, die ihre Fähigkeit, seinen Willen zu tun, fördern. Sie werden nicht durch die Befriedigung der Genusssucht oder Leidenschaften das Opfer schwächen oder verunreinigen, das sie ihrem himmlischen Vater darbringen. Petrus sagt: Enthaltet euch von fleischlichen Lüsten, die gegen die Seele streiten. 1. Petrus 2, Vers 11. Jede sündhafte Befriedigung führt zur Abstumpfung der Geisteskräfte und schwächt das geistige und geistliche Wahrnehmungsvermögen, so dass das Wort oder der Geist Gottes das Herz nur schwach beeindrucken kann. Paulus schreibt an die Korinther: Lasst uns von aller Befleckung des Fleisches und des Geistes reinigen und die Heiligung vollenden in der Furcht Gottes. 2. Korinther 7, Vers 1. Und den Früchten des Geistes: Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, reiht er die Enthaltsamkeit an. Galater 5, 22 und 23. Wie viele, die sich Christen nennen, schwächen aber trotz dieser inspirierten Aussagen dennoch ihre Kräfte im Jagen nach Gewinn oder in der Huldigung der Mode. Wie viele würdigen ihr gottebenbildliches Menschentum durch Prasserei, Weintrinken und verbotene Genüsse herab. Und die Kirche, anstatt das Übel zu rügen, ermutigt es nur zu oft, indem sie die Esslust, das Verlangen nach Gewinn oder die Liebe zum Vergnügen reizt, um ihre Kassen wieder zu füllen, wozu die Liebe zu Christus zu schwach ist. Würde Jesus die heutigen Kirchen betreten und dort das unheilige Treiben und die Schwelgerei, wie dies namentlich in Amerika der Fall ist, wahrnehmen, die im Namen der Religion dort veranstaltet werden, würde er nicht diese Tempelschänder hinaustreiben, wie er einst die Geldwechsler aus dem Tempel jagte? Der Apostel Jakobus sagt uns, dass die Weisheit, die von oben kommt, fürs Erste rein ist. Jakobus 3, Vers 17. Hätte er Männer getroffen, die den köstlichen Namen Jesu auf ihre von Tabak verunreinigten Lippen genommen hätte, deren Atem und Person von dem ekelhaften Geruch durchdrungen gewesen wäre, welche die Luft des Himmels verpestet und ihre Umgebung gezwungen hätten, das Gift einzuatmen, hätte der Apostel einen der Reinheit des Evangeliums so sehr entgegengesetzten Brauch vorgefunden, würde er ihn nicht als irdisch, sinnlich, teuflisch verurteilt haben. Sklaven des Tabaks mögen wohl behaupten, völlig geheiligt zu sein, mögen reden von ihrer Hoffnung auf dem Himmel, aber Gottes Wort sagt deutlich: Und nichts Unreines wird hineinkommen. Offenbarung 21, Vers 27. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch ist und den ihr von Gott habt, und dass er nicht euch selbst gehört, denn ihr seid teuer erkauft, darum preist Gott mit eurem Leibe. 1. Korinther 6, Verse 19 und 20. Der Mensch, dessen Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, wird sich nicht durch eine verderbliche Gewohnheit zum Sklaven machen lassen. Seine Kräfte gehören Christus, der ihn mit seinem Blut erkauft hat. Seine Güter sind des Herrn. Wie könnte er sich der Vergeudung der ihm anvertrauten Habe schuldig machen? Bekenntliche Christen geben alljährlich ungeheure Summen für nutzlose und schädliche Liebhabereien aus, während Seelen aus Mangel an dem Brot des Lebens verderben. Sie berauben Gott an Gaben und Opfern, während sie mehr auf den Altar der verderblichen Lüste legen, als sie zur Unterstützung der Armen oder zur Verbreitung des Evangeliums beitragen. Wenn alle vorgeblichen Nachfolger Christi wahrhaft geheiligt werden, so würden ihre Mittel, anstatt für nutzlose und sogar schädliche Befriedigungen verwandt zu werden, in die Schatzkammer des Herrn fließen, und sie würden anderen ein Beispiel an Mäßigkeit, Selbstverleugnung und Selbstaufopferung geben. Dann würden sie das Licht der Welt sein. Die Welt ist zügelloser Genusssucht ergeben, des Fleisches Lust und der Augenlust und hoffärtiges Leben beherrschen die Volksmenge. Aber Christi Nachfolger haben eine heiligere Berufung. Darum geht aus von ihnen und sondert euch ab, spricht der Herr, und rührt nichts Unreines an. Im Lichte des Wortes Gottes dürfen wir mit Recht sagen, dass keine Heiligung echt sein kann, die nicht eine gänzliche Entsagung des sündhaften Trachtens und der Vergnügungen der Welt bewirkt. Denen, die den Bedingungen, geht aus von ihnen und sondert euch ab und rührt nichts Unreines an, Nachkommen, gilt Gottes Verheißung. So will ich euch annehmen und euer Vater sein, und ihr sollt meine Söhne und Töchter sein, spricht der allmächtige Herr. 2. Korinther 6, Verse 17 und 18. Es ist eines jeden Christen Vorrecht und Pflicht, eine reiche und köstliche Erfahrung mit dem Göttlichen zu machen. Ich bin das Licht der Welt, sagt der Heiland. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Johannes 8, Vers 12. Der gerechten Pfad glänzt wie das Licht am Morgen, das immer heller leuchtet bis zum vollen Tag. Sprüche 4, Vers 18. Jeder Schritt des Glaubens und des Gehorsams bringt die Seele in engere Verbindung mit dem Licht der Welt, in welchem keine Finsternis ist. Die hellen Strahlen der Sonne der Gerechtigkeit scheinen auf Gottes Diener, und sie sollen sein Licht widerstrahlen. Wie uns die Sterne lehren, dass ein großes Licht am Himmel ist, dessen Glanz sie erhellt, so sollen die Christen es bekunden, dass auf dem Thron des Weltalls ein Gott sitzt, dessen Charakter des Lobes und der Nachahmung würdig ist. Die Früchte seines Geistes, die Reinheit und Heiligkeit seines Charakters werden sich in seinen Zeugen offenbaren. Paulus beschreibt in seinem Brief an die Kolosser die reichen Segnungen, die den Kindern Gottes verliehen werden. Er sagt: Darum lassen wir nicht ab, für euch zu beten und zu bitten, dass ihr erfüllet werdet mit der Erkenntnis seines Willens in aller geistlichen Weisheit und Einsicht, dass ihr des Herrn würdig lebt, ihm in allen Stücken gefallt und Frucht bringt in jedem guten Werk und wachst in der Erkenntnis Gottes und gestärkt werdet mit aller Kraft durch seine herrliche Macht zu aller Geduld und Langmut. Kolosser 1, Verse 9 bis 11. An anderer Stelle schreibt er von seinem Wunsch, dass die Brüder in Ephesus die Erhabenheit der christlichen Vorrechte völlig erkennen möchten. Er erschließt vor ihnen in höchst deutlichen Worten die wunderbare Macht und Erkenntnis, die sie als Söhne und Töchter des Allerhöchsten haben können. Es war ihr Vorrecht, stark zu werden durch seinen Geist an dem inwendigen Menschen, in die Liebe eingewurzelt und gegründet zu werden, zu begreifen mit allen Heiligen, welches die Breite und Länge und die Tiefe und die Höhe ist und zu erkennen die Liebe Christi, die durch alle Erkenntnis übertrifft. Aber das Gebet des Apostels erreicht den Höhepunkt des Vorrechts, wenn er betet, damit ihr erfüllt werdet mit der ganzen Gottesfülle. Epheser 3, Verse 16 bis 19. Hier wird uns das erhabene Ziel gezeigt, das wir durch den Glauben an die Verheißungen unseres himmlischen Vaters erreichen können, wenn wir den von ihm gestellten Anforderungen nachkommen. Durch Christi Verdienst haben wir Zugang zum Thron der unendlichen Macht, der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Römer 8, Vers 32. Der Vater gab seinen Sohn, seinen Geist in Fülle, und auch wir dürften teilhaben an seiner Fülle. Jesus sagt, wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben geben könnt, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben denen, die ihn bitten? Was ihr mich bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun. Bittet, so werdet ihr nehmen, dass eure Freude vollkommen sei. Lukas 11, Vers 13, Johannes 14, Vers 14 und Kapitel 16, Vers 24. Während das Christenleben sich durch Demut kennzeichnet, sollte es doch ohne Traurigkeit oder eigene Herabsetzung sein. Es ist das Vorrecht eines jeden, so zu wandeln, wie es dem Herrn wohlgefällt und er ihn segnen kann. Unser himmlischer Vater will nicht, dass wir uns ständig verdammt und in Finsternis fühlen sollen. Es ist kein Beweis wahrer Demut, mit gebeugtem Haupt und einem mit Gedanken über sich selbst erfüllten Herzen einherzugehen. Wir können zu Jesus kommen, uns von ihm reinigen lassen und ohne Scham oder Gewissensbisse vor dem Gesetz bestehen. So gibt es nun keine Verdammnis für die, welche in Christus Jesus sind, die nun nicht nach dem Fleisch leben, sondern nach dem Geist. Römer 8, Verse 1 und 4. Durch Jesus werden die gefallenen Söhne Adams Kinder Gottes, denn weil sie alle von einem kommen, beide, der heiligt und die geheiligt werden, darum schämt er sich auch nicht, sie Brüder zu nennen. Hebräer 2, Vers 11. Das Leben des Christen sollte ein Leben des Glaubens, des Sieges und der Freude in Gott sein, denn alles, was von Gott geboren ist, überwindet die Welt, und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. 1. Johannes 5, Vers 4. In Wahrheit sagte Gottes Diener Nehemia, die Freude am Herrn ist eure Stärke. Nehemia 8, Vers 10. Und Paulus schreibt, freut euch in dem Herrn alle Wege, und abermals sage ich euch, freut euch. Seid allezeit fröhlich, betet ohne Unterlass, seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus an euch. Philipper 4, Vers 4, 1. Thessalonicher 5, Verse 16 bis 18. Das sind die Früchte biblischer Bekehrung und Heiligung, und weil die großen Grundsätze der Gerechtigkeit, wie das Gesetz Gottes sie veranschaulicht, von der christlichen Welt so gleichgültig behandelt werden, darum werden diese Früchte so selten gesehen. Aus diesem Grunde offenbart sich auch so wenig von jenem tiefen, bleibenden Wirken des Geistes Gottes, das die Erweckungen früherer Jahre kennzeichnete. Durch Schauen auf den Herrn werden wir verwandelt, und da jene heiligen Vorschriften, in welchen Gott den Menschen die Vollkommenheit und Heiligkeit seines Charakters offenbart, vernachlässigt werden und der Sinn des Volkes von menschlichen Lehren und Ansichten gefesselt wird, so ist es gar nicht verwunderlich, dass eine Abnahme der lebendigen Frömmigkeit in der Kirche eingetreten ist. Der Herr sagte, mich, die lebendige Quelle, verlassen sie und machen sich Zisternen, die doch rissig sind und kein Wasser geben. Jeremia 2, Vers 13. Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, sondern hat Lust am Gesetz des Herrn und sind über sein Gesetz nach Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum, gepflanzt an den Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit, und seine Blätter verwelken nicht, und was er macht, das gerät wohl. Psalm 1, Verse 1 bis 3. Nur dadurch, dass dem Gesetz Gottes sein rechtmäßiger Standpunkt wieder eingeräumt wird, kann eine Erweckung des ursprünglichen Glaubens und der ersten Gottseligkeit unter seinem vorgeblichen Volk stattfinden. So spricht der Herr: Tretet hin an die Wege und schauet und fragt nach den Wegen der Vorzeit, welches der gute Weg sei, und wandelt darin. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Jeremia 6, Vers 16.